Das Tigerauge, Musik von Jim Peterick und Frank Sullivan, Eye of the Tiger, geschrieben als Titelmelodie für den Film Rocky 3 und hier gesungen vom Vokalensemble Sixpack. So ein Tiger, der kann jedenfalls ziemlich entschlossen gucken, deswegen dient er hier auch als Bild für einen Boxer im Film. Was genau der aber da sieht, ich habe keine Ahnung. Aber der Biologe Michael Eick hat Ahnung. Er ist Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz in Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Eick.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Biesler.
Wie sieht denn der Tiger, so wie wir?
Ja, sehr ähnlich. Also tagsüber hat er tatsächlich ein ähnliches Bild wie wir. Es fehlt ihm allerdings eine Farbe, nämlich Rot. Er hat nämlich bei den Farbrezeptoren einen weniger als wir Menschen. Wir haben 3, der Tiger hat im Prinzip 2. Aber dafür ist er uns nachts weitaus überlegen. Da hat er nämlich sehr viel mehr Stäbchen und eine Netzhaut, die noch restlich sozusagen rausholt und dadurch sozusagen in der Dunkelheit noch Dinge erkennen kann, wo wir schon überall drüber stolpern würden.
Das heißt, das hat einen Sinn, dass der nicht rot sehen kann.
Ja, wahrscheinlich ist es so eine Art Effizienzsteigerung des Auges. Die Evolution geht manchmal Wege, wo man nicht so richtig fragen kann, warum und wieso. Aber der Endeffekt ist letztendlich ein Ergebnis, das funktioniert. Und beim Tiger funktioniert das sehr, sehr gut, weil er eben in der Dunkelheit sehen kann, was wir nicht sehen können. Und damit hat er einen Vorteil auch gegenüber vielen anderen Beutetieren. Und das verschafft ihm den entscheidenden Vorsprung.
Ja, wenn es uns um die Augen geht heute, dann müssen wir natürlich auch mal gucken, woher kommen die eigentlich und warum haben wir die? Also ich meine, im Alltagsleben ist einem das völlig klar, man würde gegen Dinge laufen wahrscheinlich oder Schlimmeres noch, wenn man nicht sich räumlich orientieren könnte, auch mit Hilfe der Augen. Wie geht's denn eigentlich los? Also was sind sozusagen die frühesten, die ältesten Augen oder augenähnlichen Dinge, die man kennt?
Also es gibt tatsächlich schon bei den ersten Einzellern augenähnliche Strukturen. Es gibt dieses kleine Wesen, das Euglena heißt, das nicht so richtig Tier und nicht so richtig Pflanze ist, irgendwo so mittendrin und tatsächlich einen Lichtsinnesrezeptor hat und auch gezielt auf Licht zuschwimmen kann. Aber auch schon bei den ersten Mehrzellern finden wir Augen. Die meisten Menschen kennen Regenwürmer und wissen auch, dass Regenwürmer tatsächlich unter Umständen auf Licht reagieren. Und die haben im Prinzip keine Augen, aber ganz einfache Lichtsinneszellen an den Körperenden, vorne und hinten. Und geschickterweise können sie damit schon eine Richtung erkennen. Wenn nämlich das Licht vorne ist, wissen sie, dass das Licht von der einen Seite kommt und können sich dann entsprechend zurückziehen.
Weiß man, wie das funktioniert? Also wie wird aus einer Zelle etwas, das Licht wahrnehmen kann? Ist ja spannend.
Das ist mega spannend. Und da laufen unglaublich viele Zwischenschritte ab, bis dann sozusagen die chemischen Rezeptoren da sind, die dann auch zu einer Signalkette führen, um dann nachher einem Nervensystem zu sagen, da kommt gerade Licht an. Es gibt verschiedene Proteine, Opsine, die auf Licht reagieren, indem sie zerfallen und dadurch eine chemische Reaktion auslösen. Und da hat sich die Evolution einige Dinge ausgedacht und es gibt bei uns Menschen eben 3 Opsine, deswegen haben wir 3 Zapfentypen. Bei Libellen zum Beispiel gibt es mindestens 10, manche Libellen haben sogar 30 verschiedene Opsine. Das heißt, die können eine viel farbenprächtigere Welt wahrnehmen als wir.
Sind das eigentlich ganz besondere Augen, diese Insektenaugen, oder sind die vergleichbar auch mit denen zum Beispiel von Säugetieren?
Insektenaugen sind komplett anders aufgebaut. Und zwar bestehen sie aus ganz, ganz vielen einzelnen Augen, die zusammengesetzt dann ein so Art mosaikartiges Bild ergeben. Wir können uns das so in etwa vorstellen. Bei einer Libelle können es bis zu 30.000 Einzelaugen sein, also dann schon ein relativ feingliedriges Mosaik. Und damit können Libellen rundherum sehen. Sie haben einen 360-Grad-Blick, extrem effizient, weil sie sehen, ob aus jeder Richtung irgendwo ein Beutetier angeflogen kommt. Und dann kommt noch eins hinzu, Libellen haben eine andere zeitliche Auflösung. Das heißt, sie sehen sozusagen in Zeitlupe. Ungefähr 200 Bilder pro Sekunde kann eine Libelle auflösen. Das heißt, alles, was an Bewegung für uns blitzschnell erscheint, erscheint der Libelle gähnend langsam. Und deswegen ist es auch für sie leicht, eine Fliege zu erbeuten, weil die schwirrt sozusagen im Taumelflug an ihr nur vorbei und deswegen ist sie im Flug die absolute Herrscherin der Lüfte.
Wie kommt es denn dann von diesen Zellen, die erstmal nur lichtempfindlich sind? Wie entwickelt sich daraus sowas Komplexes wie unser Auge oder sogar das Facettenauge der Libelle?
Das ist tatsächlich eine ganz spannende Reihe, die sich da so in der Evolutionsgeschichte auftut. Von einem praktisch ganz einfachen punktförmigen Bereich, wo Lichtsinneszellen sind, wie beim Regenwurm, hin zu Grubenaugen, die dann schon aufgrund dieser Grubensituation eine Richtungserkennung ermöglichen innerhalb eines Auges.
Also Grube heißt, da ist eine Delle drin.
Das ist so eingetieft im Prinzip und bildet praktisch ja so eine kleine Mulde. Und dadurch habe ich ja praktisch immer einen Winkel, wo die Lichtstrahlen von links oder von rechts kommen. Das heißt, das Tier kommt mit einem Auge klar. Während der Regenwurm praktisch vorne und hinten die Lichtsinneszellen braucht, um eine Richtung zu unterscheiden, kann ich das jetzt bündeln in einem Auge. Und so wird dann diese Struktur immer weiter, sag ich mal, ausgebaut und verfeinert. Blasenauge, Schnecken kennen die meisten Menschen, Weinbergschnecke, die ist schon ein bisschen mehr dazu in der Lage, Richtung und Bewegung zu erkennen, bis dann irgendwann die Evolution gemerkt hat, mit Verfeinerungselementen, also gemerkt in Anführungszeichen, die Evolution denkt ja nicht, das ist ein Prozess, aber mit weiteren Strukturen, wie jetzt eben der Linse, lässt sich ein Bild scharf abbilden, die Netzhaut kriegt differenzierte Funktionen eben für Hell-Dunkel-Sehen, für Farbsehen und nach entwickelt sich sozusagen die Krone der Leistungsfähigkeit des Linsenauges beim Menschen und interessanterweise auch bei Tintenfischen und Kraken. Die haben ein fast identisch aufgebautes Auge wie unseres, nur aus anderen Zellschichten, aber was die Leistung anbetrifft, ist es unserem Auge quasi ebenbürtig.
Jetzt klingt das ja so, Linsenauge, hurra, wir als Menschheit haben das und das ist eine tolle Weiterentwicklung von dem, was es früher gab. Aber es ist natürlich auch nur ein Ausschnitt. Ne? Also wir können bestimmte Sachen nicht, wir haben es gerade schon am Beispiel vom Tiger besprochen, die andere Tiere dann doch besser können. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein Adler, der ganz hoch fliegt, der hat natürlich eine super Auflösung und kann das kleine Mäuschen da noch sehen. Das hat wahrscheinlich immer was mit der Kapazität zu tun. Also wie viel kann ich investieren als Organismus in mein Auge? Was nützt mir das? Und vielleicht auch, wie viel Hirn brauche ich dafür?
Die Hirnkapazität spielt sicher auch eine Rolle, keine Frage. Aber zunächst mal ist natürlich die Funktion des Auges gekoppelt an die Lebensweise. Der Tiger, der eben in der Dämmerung oder in der Nacht seine Beute jagt, ist eben leistungsfähig im Nachtsehen. Der Adler, der tagsüber unterwegs ist, hat ein unglaublich scharfes Auge. Also die meisten Menschen kennen sich aus mit Kameras, mit Digitalkameras. Also unser Auge hat ungefähr 6 Megapixel, 6 Millionen Zapfen. Also wir können gar nicht so viel. Es kommen nochmal ungefähr 120, 130 Millionen Stäbchen, also die für das Schwarz-Weiß-Sehen zuständig sind, hinzu. Aber wenn wir mal beim Farbsehen bleiben, hat der Adler ungefähr 5-mal so viel. Also der hätte 30 Megapixel. Also kann ein deutlich schärferes Bild auflösen. Und dann kommt noch dazu, er hat eine etwas stärker vergrößernde Linse. Also das ist ungefähr wie wenn er ein Fernglas benutzen würde. Wenn wir mit so einem ganz normalen Fernglas schauen, sehen wir auch alles größer und näher. Und das in Kombination mit noch mehr Sinneszellen ergibt ein deutlich schärferes und präziseres Bild. Und so kann der Adler auf man sagt auch manchmal bis 5 Kilometer Entfernung, noch ein Beutetier in der Größe eines Kaninchen oder eines Hasen sicher erkennen. Adler haben noch eine weitere Besonderheit in dem Auge. Also nicht nur, dass sie sehr viel schärfer sehen und näher sehen, sondern sie haben auch noch einen weiteren Zapfentyp. Also Adler haben sogar 5 Zapfentypen im Vergleich zu uns Menschen. Das heißt, sie können im ultravioletten Bereich Dinge sehen, die wir nicht sehen können. Und sie können auch Weißtöne besser unterscheiden. Also ein Adler, der beispielsweise einen Schneehasen im Schnee entdecken möchte, sieht den auch mit tödlicher Präzision.
Was hat das denn für einen Vorteil, wenn man auch UV-Licht sehen kann?
Das UV-Licht können tatsächlich viele Greifvögel sehen, weil Mäuse auch Urinspuren hinterlassen. Und die leuchten förmlich in der Landschaft wie solche Leuchtmarker. Und das können die Greifvögel nutzen als Orientierung und können sich daran sozusagen die Gänge der Nager auskundschaften und die damit leichter entdecken und erbeuten.
Die Evolution denkt sich ja, nein, wir haben gesagt, die Evolution denkt nicht. Die Evolution kommt zu Ergebnissen, die erstaunlich sind. Also wenn ich zum Beispiel an so ein Chamäleon denke, das kann die Augen in 2 unterschiedliche Richtungen drehen und muss das ja auch noch irgendwie mit dem Gehirn koordinieren. Wie funktioniert das denn und was sind das für Augen?
Also das ist absolut spannend. Ich bin auch immer wieder verblüfft, wenn ich ein Chamäleon sehe. Also es hat im Prinzip durch seine Sehzentren eine Verknüpfung, um sozusagen das rechte Bild und das linke Bild sinnvoll zusammenzubasteln im Gehirn. Und spannend, wenn man ein Chamäleon beobachtet, wenn es ein Tier fokussiert, dann richtet es beide Augen nach vorne und man sieht so richtig, oh oh, jetzt hat es sozusagen den Fokus und berechnet dann die Entfernung. Und diese 2 zunächst unabhängig voneinander beweglichen Augen dienen eigentlich nur, um den Raum abzutasten. Und sobald dann eben sozusagen der Blick auf ein Beutetier gerichtet wird, fokussiert es dann doch mit beiden Augen. Und das ist ganz wichtig. Das räumliche Sehen erfordert 2 Augen, das binokulare Sehen, dass wir wirklich links und rechts zusammenbringen und ein Stereobild haben. Bei vielen Tieren ist es gar nicht so wie bei uns. Unsere Augen liegen vorne. Wir haben einen ziemlich guten Stereoblick mit so 90, 100 Grad Bildwinkel, aber wir sehen an den Rändern und nach hinten nichts. Ein Hase sieht nach vorne und nach hinten, er hat einen 360 Grad Rundumblick. Dem kann man sich sozusagen nicht von hinten anschleichern. Ein Hase sieht einen immer.
Aber der Räuber, also zähle ich uns jetzt mal mit dazu, genau wie der Tiger, der braucht eben 2 Augenpaare nebeneinander, damit er aus den Abweichungen der Bilder die Entfernung bestimmen kann.
Genau, er muss ja berechnen können, wie viele Meter sind es bis zu meinem Hase, schaffe ich das, wie schnell muss ich beschleunigen, während für den Hase viel wichtiger ist zu sehen, ob überhaupt jemand kommt.
Und dann gibt er Gas, ist egal,
genau.
Egal, wo der andere gerade
ist. Und er schlägt eh Haken links, rechts, also für ihn ist die Richtung auch nur so zweitrangig, Hauptsache weg.
Ja, also das Ganze ist hochspezialisiert und und geht ja so weit, dass die Natur sogar Augen zum Beispiel auf der Haut erscheinen lässt, wo gar keine sind. Also sie haben gar keine Sehfunktion. Das ist aber wahrscheinlich, hat jetzt nichts mit der Augenentwicklung zu tun, sondern einfach damit, dass es auch festgestellt wurde im Laufe der Zeit, man überlebt ganz gut mit solchen Täuschungsmanövern, ne?
Ja, ein großes Auge lässt vermuten, dass da ein großes Tier dahinter steckt und ein Falter, der seine Augenflecken zeigt oder vielleicht sogar blitzartig erscheinen lässt, führt zu einer Schreckreaktion bei einem potenziellen Beutegreifer, der dann vielleicht denkt, huch, da sitzt eine große Eule beispielsweise. Und damit hat sich der Falter nochmal eine Runde weitergerettet. Also solche Effekte werden auch genutzt in der Natur und diese Mimikrie-Effekte führen dazu, dass Tiere einfach was vortäuschen, was gar nicht da ist. Und da ist das Auge tatsächlich ein sehr beliebter Effekt.
Ja, auch was, was einfach praktisch ist und das Überleben sichert. Aber die Augen sind, glaube ich, dabei noch zentraler. Also wie man sieht und was man sieht, das ist wirklich überlebenswichtig.
Absolut richtig. Also das Auge ist sicherlich der wichtigste Sinn für die allermeisten Tiere. Es gibt natürlich auch Tiere, die mit wenig Sehsinn auskommen müssen oder auskommen können. Der Maulwurf beispielsweise, der lebt unter der Erde, da ist es eh immer dunkel. Also der hat ja dann nur noch so kleine stecknadelkopfgroße Äugchen in seinem Fell versteckt. Der kann gerade noch so ein bisschen hell und dunkel unterscheiden und ob das von links oder von rechts kommt. Aber unter der Erde stört ihn das nicht. Also der hat dann sozusagen im Laufe der Evolution den Sehsinn wieder verloren und hat damit aber auch sozusagen keinen Schaden davon getragen.
Aber das weiß man, dass quasi Maulwürfe auch zu einer Tiergruppe gehören, die früher mal, als sie noch keine Maulwürfe waren, nämlich sehen konnten.
Ja, die nächsten Verwandten der Maulwürfe, die Spitzmäuse beispielsweise oder auch der Igel ist im weitesten mit dem Maulwurf verwandt, die können recht gut sehen und die leben eben auch überwiegend an der Erdoberfläche und dadurch, dass der Maulwurf eben fast nur unter der Erde lebt, ist der Sehsinn für ihn nicht notwendig und zusätzlich wäre es schlecht, wenn ständig Krümel von Erde im Auge wären. Also insofern wäre es sogar hinderlich, wenn er ein Auge hätte.
Aber diese Zeiträume, in denen das passiert, die sind sehr, 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 sehr lang. Ne? Ja. Also man kann jetzt nicht erwarten, dadurch, dass wir alle ständig auf Smartphones und Computerbildschirme gucken, dass sich unsere Augen dafür optimieren. Da gibt es die Smartphones schon nicht mehr.
So ist es. Wir müssen eher schauen, dass wir unsere Augen schützen, weil ja da zum Beispiel blauwelliges Licht ausgestrahlt wird, was für unsere Augen auf Dauer nicht so gesund ist. Die Prozesse, die in der Evolution ablaufen, die spielen sich innerhalb von Millionen Jahren oder zig Millionen Jahren ab. Also es sind Vorgänge, die wir kaum erahnen können, wo sich dann kleinste Veränderungen zusammenaddieren. Und die Evolution spielt verschiedene Möglichkeiten durch. Und das, was sich bewährt, bleibt am Schluss bestehen, wenn alles funktioniert. Und eben das Beispiel mit den Tintenfischen und unseren Augen zeigt, dass es auch unterschiedliche Wege zum selben Ziel führen können und dasselbe Ergebnis nachher vorbringen.
So viele Augen. Der Biologe Michael Eick über das Sehen von Mensch und Tier in der Augenmatinee zum Schluss unserer Sommerreihe Durch die Brust ins Auge. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.